My future has been blighted. I am so short-sighted. I've been listening to the wrong radio station. I've been listening to the wrong radio station. I've been listening to the wrong radio station.
Dieser Ausnahmezustand.
But the radio, the radio, the radio was the most important thing in my life. You know, there weren't books. The radio was my education.
Hier beim FFK Hamburg.
Hier sind wir wieder immer auf dem Freien Senderkombinat Hamburg.
Ich kann nun mal nicht damit aufhören, an Züge zu denken. Sie sind mein liebstes Fortbewegungsmittel. Man sitzt in ihnen sehr angenehm, kann rumlaufen. Manchmal ist es klimatisiert, das ist schade, dann kann man das Fenster nicht aufmachen. Man kann auf Klo gehen. Und das Allerbeste ist es, wenn es Sommer ist und du mit irgendeiner Ruckelbahn durch irgendwelche Berge fährst und die Hand aus dem Fenster strecken kannst und dich immer wieder kurz erschrecken, wenn ein Hindernis kommt und die Hand reinziehen, den Kopf raushängen lassen und Lieder singen. Ich kann nicht aufhören, an Züge zu denken, denn sie sind ein Mittel der kolonialen Macht. Sie sind Teil der Ausbreitung, einer Infrastruktur des Transportes von Menschen, Maschinen und Gütern, die in Windeseile über Kontinente huschen. Ich kann nicht aufhören, an Züge zu denken, denn der Tren Maya in Mexiko trennt die Wälder und errichtet so eine Grenze, die vorher nicht da war. Ich kann nicht aufhören, an Züge zu denken, wie sie benutzt wurden in Nordamerika, um gegen die dortige indigene Bevölkerung vorzugehen und immer weiter den Westen auszubreiten. Ich kann nicht aufhören, an Züge zu denken, wie in Europa, in Deutschland, auf Güterwegen Menschen in den Tod transportiert worden sind. Ich kann nicht aufhören, an Züge zu denken, wenn ich an die Menschen kennenlerne, die mit ihnen reisen. So weit wie es geht, über Kontinente hinweg sogar. Zumindest über die fantastische Idee, dass Europa und Asien nicht ein Kontinent sein würden, da sie getrennt sind von einer imaginären oder doch kulturell hegemonialen Linie. Ich kann auch nicht aufhören, an Züge zu denken, an Hochgeschwindigkeitszüge, weil sie mir immer wieder in Erinnerung gerufen werden und weil sie auch aufzeigen, wie verwundbar doch alles ist. Ihr hört Quarantimes. I'm on a train tonight. Und als allererstes hören wir Sons of Kemet mit dem Track. Oh, jetzt habe ich den Titel vergessen und dabei war ich so in der guten Stimme. Ich sitze hier im Außenoffice zur guten Aussicht. Und dieser fantastic Track heißt nicht das Zirpen der Grillen, sondern Throughout the Madness, Stay Strong, ab dem Album Black to the Future. I'm on a train tonight. BekennerInnen schreiben: Sabotage von TGV-Strecken vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Veröffentlicht auf de.indymedia.org am 30. Juli um 21.14 Uhr. Übersetzt, gefunden auf dem Blog switchoff.noblogs.org und original veröffentlicht auf der Website auf Französisch lagrappe.info. Wir sehen eine kleine Karte, eine Informationsgrafik, liebe HörerInnen, übertitelt mit Sabotage sur le réseau TGV, les lieux de sabotage le vendredi 26 juillet, 20024 vers 4 heures du matin, les lignes à grande vitesse TGV impactées. Also wir sehen auf einer hübschen Karte in blau-weiß-rot gehalten, erinnert es uns an eine Nationalflagge vielleicht, welche Linien wo genau angegriffen wurden. Also auf der Strecke Lille-Paris in Croisy gab es einen Anschlag. Auf der Strecke von Rennes und Bordeaux, die kurz nach Le Mans zusammenläuft, bei Courtalan gab es einen Anschlag. Auf der Strecke von Lyon nach Paris gab es einen Anschlag. Acte de sabotage déjoué par des agents de la SNCF steht da, also verhindert von SNCF-Angestellten. Und auf der Strecke von Straßburg nach Paris bei Meuse auch. Also quasi alle vier großen TGV/LGV-Linien, die aus ganz Frankreich nach Paris zusammenlaufen. In Frankreich ist es ja so, alle Wege führen nach Paris, wurden sabotiert im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Und dazu gibt es nun einen schönen Text, der dazu veröffentlicht wurde. Da steht halt, BekennerInnen schreiben auf der Webseite von de.indymedia.org. Ich habe neulich von einer älteren Gefährtin gelernt, dass vielleicht BekennerInnen schreiben gar nicht so das richtige Wort ist, weil es eher eines ist, was auch von den Repressionsbehörden verwendet wird, sondern also eher, weil es ja nicht darum geht, sich zu bekennen, sondern eher eine Botschaft zu übermitteln. Hier also die übermittelte Botschaft. Anführungszeichen. Sie nennen es eine Party. Wir sehen darin eine Feier des Nationalismus und eine gigantische Inszenierung der Unterwerfung der Bevölkerung durch Staaten. In einer spielerischen und freundlichen Atmosphäre bieten die Olympischen Spiele ein Experimentierfeld für das polizeiliche Management von Menschenmengen und die allgemeine Kontrolle unserer Bewegung. Wie jedes große Sportereignis sind sie auch eine Gelegenheit, die Werte zu verehren, die der Welt der Macht und des Geldes zugrunde liegen. Dem weit verbreiteten Wettbewerb, Leistung um jeden Preis, Opfer für nationale Interessen und Ruhm. Das Gebot, sich mit einer imaginären Gemeinschaft zu identifizieren und das vermeintliche Lager der Zugehörigkeit zu unterstützen, ist nichts weniger als der permanente Anreiz, sein Heil in der Gesundheit der eigenen Volkswirtschaft und in der Macht der nationalen Armee zu sehen. Heute braucht es eine immer größere Dosis Böswilligkeit und Verleugnung, um all den Horror nicht zu sehen, der von der Konsumgesellschaft und dem Streben nach dem sogenannten westlichen Wohlstand erzeugt wird. Frankreich möchte diese große Veranstaltung zum Schaufenster seiner Exzellenz machen. Doch sie können nur diejenigen täuschen, die sich entschieden haben, Scheuklappen aufzusetzen und die damit zufrieden sind. Wir empfinden für sie tiefe Verachtung. Der Einfluss Frankreichs beruht auf der Produktion von Waffen, deren Verkaufsvolumen es zum zweitgrößten Exporteur der Welt macht. Der Staat ist stolz auf seinen militärisch-industriellen Komplex und sein Arsenal Made in France. Die Mittel des Terrors, des Todes und der Verwüstung auf der ganzen Welt zu verbreiten, um seinen Wohlstand zu sichern. Kukuruku! Ich muss jetzt gerade, Achtung, hier von Trailer, von der Seite kommt dieses Lied. Le coq est mort, le coq est mort, le coq est mort, le coq est mort. Il ne cria plus cocodi cocoda, il ne cria plus cocodi cocoda. Also ironischerweise ein Kinderlied über den Tod des Hahnes. Und für alle, die es nicht wissen, liebe Hörixes, der Hahn ist das Nationaltier Frankreichs. Bei allem Respekt vor dem Naiven, die immer noch an das demokratische Märchen glauben, der französische Staat nutzt seine repressive Palette auch, um sie gegen seine eigene Bevölkerung zu wenden. Sei es, um die Unruhen nach der Ermordung Naels durch die Polizei im Juni 2023 zu unterdrücken oder um zu versuchen, den antikolonialen Aufstand in Kanaki zu stoppen. Solange es einen Staat gibt, wird er nicht aufhören, diejenigen zu bekämpfen, die seine Autorität in Frage stellen. Die Aktivitäten französischer Unternehmen auf der ganzen Welt machen die sozialen und ökologischen Verwüstungen durch das kapitalistische System immer deutlicher. Diejenigen, die notwendig sind, sorry für die Nebengeräusche, irgendwas klappert hier so. Ah, ich bin's, meine Hand zittert. Interessant, ich stell's mal ab. Aber jetzt hört ihr das Brummen des Computers. Vielleicht so. Herzlich willkommen bei Sound Effects mit Trailer Sparks, eine Sendung beim Freien Senderkombinat. Es wird Zeit, dass ich mal wieder ein Hörspiel mache. So, genau, dies, das, der Start. Okay, liebe Hörixes, ich habe das jetzt alles extra nicht rausgeschnitten. Weil ich denke, manchmal ist es einfach besser zu hören, wie es so ist in der Reality eines Radioschaffenden. Nicht leicht. Ein Fortschritt, der die Kette vergangener... Nee, da waren wir irgendwie nicht. Die Aktivitäten französischer Unternehmen auf der ganzen Welt machen die sozialen und ökologischen Verwüstungen durch das kapitalistische System immer deutlicher. Diejenigen, die notwendig sind, um die gegenwärtige soziale Organisation zu reproduzieren, und diejenigen, die dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt inhärent sind. Ein Fortschritt, der die Kette vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Katastrophen nur als Chance für einen Sprung nach vorn wahrnimmt. Total setzt die Plünderung und Enteignung neuer Gebiete auf die Suche nach Öl und Schiefergas fort, Ostafrika, Argentinien und so weiter. Unter dem Deckmantel ihres neuen grünen Babel sichert uns die Atomindustrie und der Export des französischen Know-hows in diesem Bereich mehr oder weniger kurzfristig einen verstrahlten Planeten, der buchstäblich unbewohnbar wird. Für die AtomentwicklerInnen ist es nur eine weitere Krise, mit der sie sich auseinandersetzen würden. Sie, die nicht ohne ihre Kooperation und dem russischen Staat durch seinen Riesen Rosatom und die Unterstützung seiner Armee auskommen können, um den Aufstand in Kasachstan im Jahr 2022 niederzuschlagen. Das Land ist ein wichtiger Uranlieferant. Das Erz, das die 58 Reaktoren des Hexagon antreibt. Was sind also die menschlichen, sozialen und ökologischen Kosten für einige wenige Privilegierte, die schnell und weit mit dem TGV reisen? Unendlich viel zu viel. Die Eisenbahn ist keine triviale Infrastruktur. Sie war immer ein Mittel zur Kolonisierung neuer Gebiete, eine Voraussetzung für deren Verwüstung und ein klarer Weg für die Ausbreitung des Kapitalismus und der staatlichen Kontrolle. Der Bau der Linie Tren Maya in Mexiko, bei der Alstom und NGE zusammenarbeiten, ist ein gutes Beispiel dafür. Und die Elektrobatterien, die für die sogenannte Energiewende unerlässlich sind? Fragt mal die Arbeiter der Mine, Bouazer, und die Bewohner der Oasen dieser marokkanischen Reaktion, dieser marokkanischen Region, die den Preis für diesen Goldrausch des 21. Jahrhunderts zahlen. Renault gewinnt die Mineralien, die notwendig sind, um den Umweltschützern der Metropolen auf dem Rücken geopferter Leben ein reines Gewissen zu geben. Sprechen Sie mit den Menschen des Waldes auf der Insel Halmahera im Nordosten Indonesiens, mit den Hongana Manjawa, die verzweifelt sind, wenn sie sehen, wie der Wald, in dem sie leben, auf dem Altar des ökologischen Übergangs zerstört wird. Der französische Staat beteiligt sich über die Firma Eramet an der Verwüstung von Land, das bisher verschont geblieben ist. Ebenso will er den melanesischen Caillou nicht loslassen, um ihm weiterhin das kostbare Nickel zu entziehen. Wir werden hier mit der unmöglichen Bestandesaufnahme der tödlichen und räuberischen Aktivitäten aufhören, die jedem Staat und jeder kapitalistischen Wirtschaft eigen sind. Das wäre auch keine Hilfe, um mit einem langweiligen und deprimierenden Leben zu brechen, mit dem Leben der Ausgebeuteten und um der Gewalt der Staaten und der religiösen Führer, den Familienoberhäupten und Polizeipatrouillen, Patrioten und Arbeitgebermilizen, ebenso wie den Aktionären, Unternehmern, Ingenieuren, Planern und Architekten des Verfalls, ihnen die Stirn zu bieten. Glücklicherweise trifft die Arroganz der Macht weiterhin auf die Wut der unterdrückten Rebellen. Von Unruhen bis zu Aufständen, bei offensiven Demonstrationen und Revolten, bei täglichen Kämpfen und Widerständen im Untergrund, mögen an diesem Tag durch die Sabotage der TGV-Linien, die Paris mit den vier Ecken Frankreichs verbindet, die Rufe nach Frau, Leben, Freiheit des Iran, die Kämpfe der AmazonasbewohnerInnen, des Fac France aus Ozeanien, die Freiheitswünsche, die uns aus der Levante und dem Sudan erreichen, die Kämpfe, die hinter den Mauern der Gefängnisse weitergehen und die Aufsichtigkeit von DeserteurInnen aus der ganzen Welt. Da fehlt irgendwie ein Verb, ne? Ich glaube, erklingen ist irgendwie das Wort, was hier noch gesucht wird. Denjenigen, die diesen Taten vorwerfen, den Aufenthalt der TouristInnen zu verderben oder die Abreise in den Urlaub zu stören, antworten wir, dass es immer noch so wenig ist. So wenig im Vergleich zu diesem Ereignis, an dem wir teilnehmen möchten und das wir von ganzem Herzen benennen. Den Untergang einer Welt, die auf Ausbeutung und Herrschaft basiert. Ja, wir werden etwas zu feiern haben. Eine unerwartete Delegation. Schlusszeichen. Weitere Beiträge zu Angriffen auf Infrastruktur wie Glasfaserkabel oder Funkantennen in Frankreich während den Olympischen Spielen gibt es hier auf Französisch sansnom.noblogs.org oder attaque.noblogs.org. Attaque nicht wie die NGO, sondern attaque wie die Attacke auf Französisch. Okay, das war jetzt ein bisschen viel Pathos für meinen Geschmack. Aber so ist es irgendwie oft mit Texten aus dem Französischen. Vielleicht liegt es an der Übersetzung oder daran, dass einfach in Frankreich der Pathos noch groß und mit TH geschrieben wird. Ein Kern darin oder der mich darin beschäftigt, ist auf jeden Fall wie der grüne neue Deal und die ganze koloniale Infrastruktur sich durch Züge weiter ausbreiten oder wie Züge auch damit zu tun haben und wie all das auch nicht nur mit Zügen, sondern mit weiteren Fragen nach Mobilität zu tun hat, namentlich auch der Elektromobilität. Also wie im Rahmen einer Erschaffung einer neuen grünen Welt, wie sie uns von KapitalistInnen vorgeschwärmt und von neuen EU-Normen vorgeschrieben wird, eigentlich nur die Ausbeutung der Erde weiter vorantreiben. Wir erleben einen Wandel in dem, was an Rohstoffen aus der Erde geholt wird. Nun geht es nicht mehr primär um Öl, sondern um andere Mineralien, zum Beispiel um Lithium oder um Nickel. Oder auch um Eisenerz. Eisenerz, was schon lange und breit abgebaut wird. Vor allem im Norden diesen Landes, was aktuell Schweden genannt wird. Und da würde ich meinen Fokus jetzt schwenken, quasi von einem Zug zum anderen, zu der Kampagne Train to Nowhere, because I'm still on a train and I'm riding it. Hier noch kurz eine Nebeninfo aus meinem privaten Alltag. Endlich habe ich diese Woche das Buch Ein Nachtzug nach Lissabon gelesen. Tatsächlich wird darin gar nicht so viel Zug gefahren, wie ich dachte. Den Nachtzug nach Lissabon gibt es ja auch nicht mehr. Hier finden seit Corona, nachdem diese Nachtzuglinie eingestellt worden ist, gibt es ja auch keine Zugverbindung mehr überhaupt von Lissabon nach Madrid. Also Lissabon als einzige europäische Hauptstadt ohne Zugverbindung zu einer anderen europäischen Hauptstadt. Einmal im Monat freitags Pyjama-Partys statt, um für eine Wiedereinführung dieser Nachtzuglinie zu demonstrieren. Train yes. Train no. I don't know, man. Some trains are just fun. Or would you rather fly? Does it make a difference? Is this about individual consumerist questions? Oder worum geht es eigentlich bei Zügen? Ich glaube, um viele verschiedene Dinge. Ach so, ja. Für alle die sich noch nicht mit portugiesischem Widerstand gegen den dortigen faschistoiden autoritären Zustand der Mitte der 30er bis zum 25. April 1974 mit der Nelkenrevolution angedauert hat, auseinandergesetzt haben, kann ich Nachtzug nach Lissabon schon auch empfehlen zum Lesen, so als lustigen Roman. Aber eigentlich ist es wirklich eher so eine Strand- und Sommerlektüre. Und es folgt halt dieser klassischen Dramaturgie von einer Person mit sehr langweiligem Alltag, passiert irgendwas und dann erlebt sie das Leben anderer Leute, die spannendere Leben hatten, nach, you know. Train to Nowhere, gefunden auf barrikade.info. Eine Kampagne für eine weltweite Woche der Aktion und Solidarität gegen die North Bosnia-Linie in Sapmi. Die Woche ist ausgerufen vom 11. bis 17. August, also quasi gleich. Der Text ist in Englisch. Es gibt ihn auch auf Schwedisch, wie ich gesehen habe. Nun ist Schwedisch nicht eine Sprache, derer ich mächtig bin. Und ich glaube auch, dass meine Hörigs es nicht sind. Und ich würde einfach einen Teil davon auf Englisch vorlesen, gerade auch eben, um über Kolonialismus in Europa zu sprechen zu kommen, weil das etwas ist, womit wir uns nicht so oft auseinandersetzen. Oft, wenn wir von Kolonialismus sprechen, denken wir an europäischen Kolonialismus auf anderen Kontinenten. Tatsächlich gibt es aber auch indigene Bevölkerungen in Europa, die durch einen westlich-kapitalistischen, staatlich zentrierten Lebensstil kolonisiert werden. Genau, und darum geht es jetzt ein bisschen bei dieser Kampagne Train to Nowhere. The North Bosnia Line. Why aiming at this beast? This is a call to action against the North Bosnia Line, a railway just beginning to be built along the coast of Swedish-occupied Sapmi. This project is a continuation of several hundred years of brutal colonization and peoples and lands in Sapmi. Extractive industries are thriving on the increased demand for raw materials following the so-called green transition. This makes them continually stress the importance and urgency of the train line. So do the Swedish state and the European Union. The track will be used for both passenger and freight trains, but the true reasons behind the project becomes quite obvious when reading the list of financiers, and also by reading the North Bosnia Line Group's project leader Elizabeth Sinclair's statement that, quote, although the passenger traffic between the coastal cities is important, it is the goods that are the basis of the North Bosnia Line. In the same fashion, the Swedish Transport Administration proudly announced that, quote, every day, steel equivalent to an Eiffel Tower is shipped from northern Sweden to Europe. With the North Bosnia Line, we will be able to transport more. Thus, the signal is clear, as Thomas Eneroth, Swedish infrastructure minister, says. The North Bosnia Line is one of the country's most important investments. This last quote is not surprising at all, since Aufzählung einiger Firmen mit Kürzeln, die ich nicht kenne, LKAB, SSAB, Boliden and Sverskog have jointly written a letter to the Swedish Transport Administration and the government, in which the companies emphasize that the creation of continued capacity and the construction of a modern coastal railway is urgent for their operations. Also bis hier sehen wir schon auch aus den verschiedenen Zitaten, dass es bei einem Bau von Eisenbahnlinien ganz oft gar nicht um demokratische Interessen geht, wie uns vorgegaukelt wird oder wie wir auch gerne selber glauben würden, denn es ist ja schon sehr schön, mit dem Zug von A nach B zu fahren, sondern eigentlich um die Möglichkeit, Güter möglichst schnell und effizient aus einem ausgebeuteten Ort an einen Ort der Wertschöpfung zu transportieren. In dem Falle aus schwedisch besetzten Sapmi nach Zentraleuropa. Genau, und auch sehr gut sehen wir eigentlich, wie dieser grüne Kapitalismus/Kolonialismus funktioniert. Also es gibt Firmen, die fangen irgendwo was abzubauen. Es ist noch nicht so ganz klar, ob sie die Rechte dafür eigentlich haben, aber es wird so generell mal die Augen zugedrückt. Die Bevölkerung vor Ort, und sei es eine indigene Bevölkerung, die eigentlich mehr Rechte an einem Ort hätte als der Staat, manchmal sogar eigentlich vom Staat selbst anerkannte Rechte, die dann aber in so einem Fall mysteriöserweise ausgehebelt werden können, beginnt also da was abzubauen, dann wird festgestellt, dass das abgebaut ja möglichst schnell transportiert werden muss, dann werden Züge gebaut, dann kann dadurch noch mehr abgebaut werden und diese Züge, die durchkreuzen halt eigentlich wichtige Länder, also Länder nicht im Sinne von Staaten, sondern, you know, the lands, also Landschaften vielleicht als deutsches Wort oder Gebiete, Territorien, Gefilde, die von indigenen Bevölkerungen benutzt werden oder gebraucht werden, um derer Art zu leben nachgehen zu können, die sehr oft ja damit verbunden ist, Teil eines Territoriums zu sein. Also wo eben in einer Vorstellung, in der ein Mensch und eine Landschaft nicht voneinander getrennt existieren, sondern dass das alles zusammenhängt, in einer Vorstellung, in der ich Teil der Natur bin und nicht gegen die Natur ankämpfe oder, um es christlich auszudrücken, sie mir untertan zu machen, weil Gott es mir so empfohlen hat. Genau, da wird also dann darüber gesprochen, dass es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, wie man jetzt was machen kann gegen so eine Zuglinie, weil aus der Perspektive der Leute, die diese Kampagne ins Leben gerufen haben, so steht da, geht es darum, was man konkret tun kann gegen so Kolonialismus. Und die Analyse ist eben, dass so ein Zug quasi ein Rückgrat von solchen Aktionen sein könnte. Und dann gibt es einen spannenden Kontext, den ich auch auf Englisch vorlesen würde, weil ich es wenig schaffe, das gut zu übersetzen. Green colonialism and accelerated exploitation in Swedish occupied Sápmi. The land through which this railway will penetrate is called by many names. One name is the colonial name Norrland, which is claimed to be a part of the colonizing state Sweden. Another name is Sápmi, used by the Sami. The Sami are the traditionally Sami-speaking indigenous peoples that, together with other minorities, has been inhabiting the region of Sápmi for a long time. Today, Sápmi encompasses large northern parts of Norway, Sweden, Finland, and the Kola Peninsula in Russia. Over the past hundreds of years, settlers have violently fought Sami and other minorities' traditional ways of life by way of religious indoctrination, forced settlements, child theft, enslavement, installing capitalist economies, inviting multinational corporations, starting so-called democratic processes, and of course extracting material goods from the land. The oppression is multifaceted and has many layers worth of attention, but here we will mainly focus on the material aspect of the colonial structure and the accelerated exploitation that is about to unfold itself. Genau, da geht es wieder dann um sogenannte grüne Energien und wie die alle Lithium, Stahl, Kupfer und noch viele andere wertvolle Metalle benötigen, um eben funktionieren zu können. Und dann gab es hier noch einen super spannenden Teil, den ich jetzt nicht mehr finde. Ich hätte einfach weiter runterscrollen müssen. Classic Trailie. Ja, genau, das Spannende finde ich hier auch nochmal eine Auseinandersetzung damit, okay, wie können wir als nicht indigene Bevölkerung von Sápmi quasi solidarisch sein. Und da steht Folgendes. We do not wish to speak on behalf of Sami, also die Menschen bezeichne ich selbst auch nicht als Sami. Genau. We do not wish to speak on behalf of Sami people to romanticize indigenous life ways or to tokenize their struggles for ours. We support Sami claims of autonomy and freedom and aim to understand and recognize their history that has been erased or attempted to be erased. We hope and strive for collaborations and crossing paths. However, we have no doubt in our own reasons to oppose this ongoing violent extractivism and insatiable destruction as non-indigenous accomplices. We believe, simply said, that we should all work together because everyone's liberation is entangled. Please consider this very short notice and do read more about indigenous and anarchist critique of activism in a resource section. Und da gibt es einige Texte, die wir hier bei Quarantimes auch schon uns angeguckt haben und andere nicht. Es gibt auf jeden Fall ein Buch, was ich mir selber noch besorgen möchte, was sehr spannend klingt. Das heißt Liberating Sápmi, Indigenous Resistance in Europe's Far North. von Gabriel Kuhn, erschienen bei PM Press 2020. Und über dieses, eine Auseinandersetzung mit indigenem Anarchismus oder Auseinandersetzung, wie wir als nicht-indigene Menschen solidarisch sein können, gibt es hier den Vorschlag des Textes Settlers on the Red Road von Tavini Kai. Da habe ich festgestellt, dass es diesen Text auf Deutsch übersetzt gibt in dem Buch, was ich vor längerer Zeit hier besprochen hatte, In einer Welt der Ruinen. Dann den Text Accomplices Not Allies von Indigenous Action und Water Falling on Granite ist hier auch vorgeschlagen. Das ist leider nicht auf der Anarchist Library, aber das sieht eins, wenn man da auf den Link klickt. Genau, also hier wieder ein weiteres Beispiel von And this is the train I'm on right now. Diesem Problem, wie damit umzugehen ist, dass gerade sehr viel davon gesprochen wird, etwas für die Umwelt zu tun, etwas Grünes zu tun. Und wie schwer das dann ist, halt, oder wie schwer ich es empfinde, das Menschen näher zu bringen, auch kommunikativ in Alltagsgesprächen, die nicht schon eine Zivilisationskritik teilen. So, also wie erkläre ich Leuten, dass Windräder ein Problem sind, weil sie super viel Mikroplastik in die Welt werfen? Welche Erklärungsmechanismen gibt es gegen Elektroautos? Also mir ist es einerseits schon klar, okay, die produzieren Mikroplastik, okay, der Lithiumabbau, okay, der Erzabbau, sodass der Abbau an sich ein Problem ist, ist bewusst. Und trotzdem frage ich mich, wie dahin kommen, das Menschen zu erklären, dass sie nicht direkt zumachen oder sich verschließen einer Argumentation. Und dazu würde ich jetzt mit dem nächsten Beispiel kommen. Also nicht, dass es jetzt ein Beispiel ist von, wow, die Argumentation wurde gehört. Aber dass es auf jeden Fall auch ein Thema hier in der Bundesrepublik Deutschland ist, der Lithiumabbau. Ich war vor einigen Wochen auf einer Informationsveranstaltung der Stadt Salzwedel, weil hier in der Altmark, wo die Stadt Salzwedel liegt, soll nämlich Lithium abgebaut werden, und zwar schon in 1 bis 2 Jahren. Dafür gibt es eine Firma, die sich dafür interessiert, das zu tun. Und es ist auch schon ein Lithiumvorkommen in der Gegend nachgewiesen, noch aus DDR-Zeiten. Da wurde schon einmal geplant, mit Lithiumabbau anzufangen. Das Projekt wurde dann damals abgebrochen, aber dadurch gibt es bereits Probebohrungen. Und das Verfahren kann quasi beschleunigt in die Hände genommen werden. Uiuiui.
Direkte Lithium-Extraktion, also wenn ich das Wasser, also die Bohrung schon habe, das Wasser nach oben transportiert habe und ich habe es dann oben in einer Anlage, wie bekomme ich das Lithium am effizientesten aus dem Wasser raus? Der Rest soll alles drinnen bleiben und dann geht es dann wieder dahin, wo das Wasser hergekommen ist.
Müsste ich das vielleicht auch vorstellen, wie blöde analog vielleicht, aber wie im Öl und Gas, dass man eben hat, die bohren und fördern und dann gibt es irgendwo eine große Raffinerie, da werden die Stoffe dann aufgearbeitet.
Wir würden natürlich nie etwas machen, wenn kein Absatz dafür da ist. Also im Prinzip, das Potenzial ist da, um es groß zu machen.
Aha, in der Altmark, das ist im Westen Sachsen-Anhalts, soll also nach Lithium gebohrt werden. Daran interessiert sind Unternehmen wie das lokal bereits berüchtigte Neptune Energy und ein australischer Minenkonzern, die deutsche und europäische Politik und nicht zuletzt natürlich ein ganzer Rattenschwanz an Industriekonzernen, Batterieproduzenten, Autoherstellern und nicht zuletzt die Rüstungsindustrie. Die Stimmen, die wir hören, stammen von einem Treffen, was Ende Juni, am 28. Juni im Salzwedeler Gemeindehaus stattgefunden hat. Eingeladen hatte sowohl die Gemeindeverwaltung Salzwedel, zuständig für den Kreis Altmark, und das Unternehmen Neptune Energy. Die beiden Beschwichtiger, die Sie hören werden, sind, vor allem die Leute von Neptune Energy. Zum einen, glaube ich, der CEO und zum anderen ein sogenannter Ingenieur, der sich besonders gut auskennt mit den Dingen, die da anfallen und zu tun sind. Im Verlaufe des Abends im Salzwedeler Gemeindehaus, der gut und gerne 3 Stunden gedauert hat, wurde klar, dass das Unternehmen Neptune Energy auch nicht so genau weiß, wie sie dieses Lithium eigentlich gewinnen wollen, obwohl sie ganz zu Beginn mit vielen wunderschönen bunten PowerPoints eine Methode präsentiert hatten, die wunderbar ökologisch sei. Doch oh Wunder, stellt sich heraus, diese Methode existiert noch gar nicht. Sie muss erst noch erforscht werden. Wie schädlich sie wirklich ist für die Umwelt, ist völlig unklar. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr erinnert mich diese Art, Lithium zu gewinnen, an die Art, in denen in den vergangenen Jahren auch hier in der Altmark eben versucht wurde oder immer noch Gas zu gewinnen. Die lokale Bevölkerung ist zwiegespalten. Viele Menschen sind sehr, sehr wütend, denn Neptune Energy hat sich keinen guten Ruf gemacht. Es gibt in der Nähe von Brüchau, das ist ein Dorf in Sachsen-Anhalt in der Altmark, den sogenannten Silbersee. Das ist ein Teich voller Quecksilber, der seit über 10 Jahren da einfach rumliegt und die Umwelt und die anliegenden Bewohnenden natürlich vergiftet, weil die Firma Neptune Energy nichts macht. Ausgerechnet dieser Firma soll nun die Konzession erteilt werden, ein neues großes Unternehmen in Angriff zu nehmen, nämlich den Lithiumabbau. Wir werden auch eine Stimme hören von einem Anwohner, dem es sehr wichtig ist, für die Kinder und nachfolgende Generationen Lithium abzubauen. Schließlich müssen auch sie ja Geld haben. Und zum Glück gibt es auch sehr viele Stimmen, die sich dagegen stellen, weil auch ihnen klar ist, dass es ja nicht um Geld gehen kann, wenn es kein Wasser mehr gibt, was wir trinken können. Ja, ich habe verschiedene Ausschnitte aus dieser Diskussion einfach nebeneinander gestellt und wollte einfach vorher nochmal klar machen. Das Interessante ist, Lithium wird bisher vor allem in nicht-europäischen Ländern abgebaut. In Europa ist gerade eine Mine im Bau in Portugal und in Frankreich und eben nun mit der Altmark ist quasi die erste deutsche Lithiummine in Planung. Und die Verfahren des Lithiumabbaus sind allesamt unglaublich umweltschädlich. Das überrascht nun mal niemanden. Und die ach so grüne Transformation, die ja nur mit Lithium geht, denn Lithium-Ionen-Batterien sind im Moment der aktuelle Stand, wie Energie gespeichert und wieder abgegeben werden kann, erscheint als gar nicht mehr so grün, wenn eins sich mit Lithiumabbau auseinandersetzt. Es gibt dazu eine Broschüre zum Lithiumabbau, die heißt The Devastating Mega Machine, ist auf Englisch und Italienisch erschienen. Und in dieser Broschüre sind Texte versammelt eines zweitägigen Events gegen Extraktivismus and the World That Needs It, das in Rom stattgefunden hat im Dezember 2023. Und ich werde einen Text daraus noch vorlesen, wenn die Zeit dazu ist. Aber erstmal hören wir doch ein bisschen in die Veranstaltung in Salzwedel rein.
Schönen guten Abend, mein Name ist Stefan. Ich wohne in Jeronen in unmittelbarer Nähe der Giftschlammgrube in Brüchau. Vielleicht nochmal für diejenigen und derjenigen, die es nicht so im Detail wissen. Sie haben mich vorhin noch nicht so lange in der Altmark. Vorweg mal eine Einladung ausgesprochen. Wir können uns zu viert auch gerne mal dort vor Ort treffen. Keine Medien, nichts, einfach mal so ein bisschen Auge in Auge die Fakten austauschen. Sie hatten gesagt, seit 1969 gibt es hier die Erdgasförderung in Altmark. Das ist insofern richtig. Anfang der 70er Jahre gab es dann, ich sag mal, einen Parteiauftrag, wo jeder Kreis sollte sich mal umgucken, wie das so ist. Wo könnte man denn die Gestänge und so weiter alles lagern? Da gab es nicht sehr viel. Da hat man eine Lehmkuhle identifiziert. Das waren zu dem Zeitpunkt blühende Gärten. Also wenn ihr irgendjemand behauptet, diese Kuhle ist dicht, dann sage ich auch, sie sind in der Mühle, die kann nicht dicht sein, weil dort gab es Gärten. Dort hat man Gartenbau betrieben. Wenn das anders gewesen wäre, dann wäre das ein Teich. Bei dem Unwetter gestern Abend hier in der Altmark wäre da alles runtergegangen. Das dazu. So zu meiner eigentlichen Frage. Sie präsentieren sich ja als sehr innovatives Unternehmen. Beim Abschlussbetriebsplan zu Burchau, präsentieren Sie Innovativität nicht so in dem Maßen. Da sagen Sie, Sie können die, zumindest ein Teil der Giftstoffe nicht entsorgen, weil es keine sicheren Entsorgungswege gibt. Ich würde mir wünschen, dass man diese innovative Energie auch da reinsteckt, um da auch nach Lösungen zu suchen. Weil das Abdecken, wie ich schon geschildert habe, ist keine Alternative.
Zur Wendezeit wurden da so viele Sachen verklappt. Sie können nicht beruhen und Sie können auch nicht wissen, was da drin ist. Das war eine ganz klare Aussage. Es gibt so viele Hinweise, was dort einfach widerrechtlich verbracht wurde. Sie müssen aufmachen, nachgucken und dann sehen, dass Sie jemanden finden. Im Vorhinein können Sie überhaupt gar keinen finden, weil Sie ja nicht wissen, was da drin ist. Ansonsten möchte ich immer Folgendes sagen: Es sind alles schöne gute Bilder, tolle Erklärungen, ist ganz wunderbar. Aber gefühlt genau wie früher vorgeführt. Und zwar ganz müde. Jede Firma hat permanent irgendwas erzählt. Und hierher, und immer ist irgendwas anderes rausgekommen. Immer wurde gesagt, es ist jetzt doch nicht, und wenn doch wieder schon, jetzt geht es und geht nicht. Es ist doch alles nur hinausgezögert. Nicht nur von Ihnen, sondern auch von den Behörden. Wir haben schließlich mehrere Behörden, die uns erzählt haben, die Grube ist dicht, was natürlich absolut Quatsch ist, weil sie danach und daheim ausgesagt haben, dass die Grube undicht war und dass sie es schon immer wussten. Und es kommt jetzt noch dazu, was viel schlimmer ist. Alle Leute stehen hier und quatschen und keiner kümmert sich darum, dass permanent die größten Gifte, die größte Radioaktivität immer raus aus der Grube in die Umwelt geht. Und zwar richtig weit. Keiner interessiert sich dafür. Und nicht mal den Bergbauamt. Ich persönlich habe den Bergbauamt angeschrieben. Nichts passiert. Ich habe das Umweltamt angeschrieben. Nichts passiert. Ich habe hier in Salzwedel alle Leute angesprochen. Angeschrieben. Nichts passiert. Wir stehen hier und die Altmark wird vergiftet. Und das ist, muss man ganz klar sagen, Gesetzesbruch. Auch unsere Behörden kümmern sich nicht darum. Ich musste erst eine Behörde aufmerksam machen, dass dieses Gift aus der Grube in die Umwelt geht. Und es hat sich bis heute niemand darum gekümmert. Das finde ich ganz schlimm. Sie erzählen uns, Sie machen hier die tollsten Sachen. Nee, nicht mit Ihnen.
Wenn wir solche Chancen, die wir hier bekommen, nicht nutzen, wie wollen wir denn die Region lebenswert machen? Was machen wir mit den nachfolgenden Generationen? Wie generieren wir den Einnahmen? Selbstverständlich seit vielen Jahren auch diverse Vereine und Institutionen unterstützen. Und ich glaube, behaupten zu können, dass viele, viele Vereine ohne Wirtschaft hier nicht bestehen würden. Und über diese Dinge müssen wir zumindest sprechen und nicht eine pauschale Verteufelung von Investitionen und Wirtschaft und Chancen hier vollziehen, die wir irgendwann mal bereuen oder die wir uns von nachfolgenden Generationen auch vorwerfen lassen müssen. Denn wir brauchen das. Ansonsten müssen wir darüber unterhalten, wo soll das Geld für Kindergärten, Schulen und sonst was herkommen. Das ist für mich ein Thema, dieses Anführungsprinzip. Wir können das machen, aber nur nicht bei uns. Und holt das Lithium aus Chile oder sonst so. Entschuldigung, das kann keine Argumentation sein.
Du kriegst auch Kohle von der.
Bei aller Relevanz und Umweltverträglichkeit müssen wir über das Thema Rohstoffabbau, Bauchregeln ansprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und der kommt mir in der heutigen Diskussion leider schon ganz zu kurz. Dankeschön.
Aber ich möchte sagen, eine Frage ist hier zu kurz gekommen. Ich habe vorhin angesprochen, es geht ums Grundwasser. Es heißt, die Altmark vertrocknet. Und jetzt auf einmal sagen wir wollen Lithium fördern und wo nehmen wir unser Grundwasser her? Und die Frage ist, das Trinkwasser nachher für uns alle noch gesichert? Das beschäftigt mich sehr. Einen zweiten Punkt habe ich noch, Sie haben gesagt, wir haben Erdgassicher gefördert. Ich hatte aber Kunden, die durch die Erdgasförderung krank geworden sind und ein Antrag invalide gestellt wurde, das wurde damals abgeschmettert. Möchte ich nur noch mal mit in den Raum stellen.
Ich würde sehr gerne die Gelegenheit nutzen, noch mal an Herrn Benke als Fachmann eine Frage zu richten. Wir haben auch berichtet über die erkrankten Erdgaskunde. Ich habe selber einige sterben sehen und das war wirklich erschütternd für mich, auch als junge Journalistin damals schon. Und da ging es immer um Schwermetalle auch, die aus der Lösung fallen in den tiefen Wasser. Und es ist ja wohl so, sobald sich der Druck entspannt und das Wasser wegkommt, fallen diese giftigen Schwermetalle aus der Lösung. Und die hat man dann als Krusten in den ganzen Rohren, was sie also entscheidend sauber machen, habe ich auch schon gedreht. Und die Frage ist, wie gut ist denn dieses Titanoxid, was Sie angesprochen haben, wie schnell ist das, um das Lithium rauszuholen aus dem Wasser? Das erscheint mir die wichtigste Frage, weil das muss ja in Minutenschnelle gehen, damit das tiefe Wasser nicht so weit abkühlt und der ganze Modder wieder aus der Lösung fällt und wir dann tatsächlich Prüschau 2.0 wieder geben. Danke.
Der Prozess ist sehr schnell. Also die Batchversuche, die man gesagt hat, gehen tatsächlich so weit teilweise unter einem Minutenbereich. Ne? Es sind auch sehr große Kontaktflächen. Also es ist eine Wolle. Man hat sehr viel Oberfläche, wo man dann austauschen kann. Und im Moment gehen wir davon aus, dass wir aus der Erfahrung, die wir haben aus der Gasproduktion, weil wir im Moment ja auch sehr viel Wasser mitfördern, dass wir wieder runterpumpen, dass wir das auch in dem Verfahren hinbekommen werden. Ja, aber wie gesagt, also die Anlagen sollen laufen 2029, 2030. Wir fangen jetzt mit Piloten an. Das wird noch ein bisschen dauern und auch der Pilot wird erstmal nicht direkt an Bohrungen angeschlossen, sondern da gibt es ein Zwischenstück, wo wir ein bisschen transportieren müssen über einen Container. Richtig werden diese Tests 2026, 2027 machen. Aber wir sind guter Dinge, dass das funktioniert.
Ja, wir sind also zuversichtlich, dass es funktioniert. So die letzten Worte des Ingenieurs von Neptune Energy. Und diese Zuversicht ist tatsächlich alles, was es gibt. Es gibt noch sehr wenig Tests und überhaupt keinen Beweis dafür, dass das von Neptune Energy angestrebte Verfahren in der Größe, in der sie es anwenden wollen, überhaupt funktionieren kann. Des Weiteren haben bisherige Studien dazu ergeben, dass es wahrscheinlich auch nicht viel umweltschonender ist als die anderen Verfahren. Oh, ein Armeehelikopter. Sie fliegen hier jeden Tag ihre Runden in der Höhe von ungefähr 30, 40 Metern oder noch niedriger. Auf jeden Fall so, dass ich die offene Tür sehen kann, an einem kleinen Dorf vorbei. Somebody's getting ready, aren't they? Wie wird eigentlich Lithium gewonnen? Eine kurze Zusammenfassung. Lithium kommt nämlich nicht in elementarer Form vor, sondern als Bestandteil von Salz oder als Lithiumcarbonat. Lithiumsalze kommen in unterirdischen Depots von Lehm, Mineralien, Salzseen, in Meerwasser und Tiefenwasser vor. Das meiste jedoch wird in herkömmlichen Minen extrahiert. Die bedeutendsten liegen in China und Australien. Die höchste Konzentration von Lithium findet sich allerdings in Salzseen. Diese befinden sich im sogenannten Lithium-Dreieck in Bolivien, Argentinien und Chile. Die Extraktion, die jetzt hier eben vorgeschlagen wird, diese direkte Lithium-Extraktion, wird verkauft als nachhaltig und umweltfreundlich, da sie weniger Frischwasser konsumieren soll als die Verdampfungsmethode, wie Lithium in diesen Salzseen eben produziert wird. Dort wird nämlich die Sohle in riesige Becken gepumpt, wo sie während 8 Monaten und bis zu 3 Jahren einfach verdunstet. 90% der kristallisierten Sohle ist Abfall und wird in der Nähe der Becken gelagert, wo es dem Regen ausgesetzt, in die Umgebung absichert, Trinkwasser unbrauchbar macht und Flüsse toxisch. Die konzentrierte Sohle wird dann in einem 1 bis 2 Jahre andauernden Prozess raffiniert, bei dem wiederum werden Chemikalien und wieder enorme Mengen an Frischwasser zugesetzt werden. 1,8 Millionen Liter Wasser pro Tonne Lithium. Der Wasserverbrauch führt natürlich zur Verwüstung und Zerstörung der Lebensgrundlage von Menschen, die in der Nähe von Lithiumminen wohnen. Hinzu kommen die üblichen Methoden von solchen Erschließungen mit Vertreibungen, fantastischen Versprechungen und eben ganz schön viel Müll. Wir haben das ja eben in der Veranstaltung in der Altmark auch schon ein bisschen mitbekommen. Die direkte Lithium-Extraktion eben soll das Lithium aus diesem tiefen Wasser extrahieren. Das liegt in 1.500 bis 4.500 Metern Tiefe. Das ist auch die Ebene, in der nach Öl, Gas und heißem Wasser für die Tiefengeothermie gebohrt wird. Neptune Energy bietet auch eben an, diese Löcher, die da gebohrt werden, dann auch direkt für die Geothermie nutzbar zu machen. Bisher gibt es noch gar keine Technologie, die für diese effektive Gewinnung zu gebrauchen wäre. Dementsprechend fallen auch die Vorhersagen aus. Die mögliche durch direkte Lithium-Extraktion zu gewinnende Menge wird auf 1 bis maximal 3% des Gesamtbedarfs in der BRD geschätzt. Dennoch wird es schon als die neue eierlegende Wollmilchsau gehandelt. Eine Geothermieanlage, die Strom, Fernwärme und nebenbei Lithium gewinnt und den geschlossenen Wasserkreislauf heißt. Das heißt ja, Moment mal, die Sohle minus Lithium wird wieder nach unten gepuppt. Na klar, über den Atommüll hat man sich ja auch erst nach 30 Jahren später angefangen, Gedanken zu machen. Also kommen wir zu den Knackpunkten. Geothermie funktioniert in einer anderen Geschwindigkeit als die Extraktion. Demnach kommt es zu massiven Ablagerungen in den Filtern und an den Rohrsystemen. Das gibt radioaktive, schwer verseuchte Abfälle. Das Wasser muss vorbehandelt werden. Zum Beispiel muss der pH-Wert verändert werden, um das Lithium, das maximal in einer Konzentration von 1,5% auftritt, zu separieren. Was dann gewonnen wird, ist kein reines Lithium. Die Lösung muss unter hohem Wasser- und Energieaufwand und unter Einsatz von Chemikalien wiederum raffiniert werden. Die Leute von Neptune Energy stellen sich vor, dass das so behandelte Tiefenwasser wieder nach unten gepumpt wird. Einerseits wird dadurch aber ja das lithiumhaltige Tiefenwasser verdünnt, weil ja das Wasser mit weniger Lithium runterkommt. Andererseits gibt es auch Einschätzungen, dass das in seiner Zusammensetzung veränderte Wasser die unterirdischen Becken zum Einsturz bringen könnte. In der Broschüre mit dem Titel The Devastating Mega Machine werden mehrere Studien erwähnt, die den Frischwasserverbrauch untersuchen. Fast die Hälfte der Untersuchungen liefern Daten von einem ähnlichen bis hin zu 10-mal so viel Wasserverbrauch wie bei der Verdampfungsmethode. Keiner der bisher entwickelten direkten Lithium-Extraktion-Technologien ist industrietauglich, geschweige denn nachhaltig. Dazu kommen Unwägbarkeiten und mögliche Folgeschäden, die Tiefenbohrungen im Allgemeinen durch die Gewinnung von Geothermie zu einer Hochrisikotechnologie machen. Und was passiert dann eigentlich mit dem Lithium, sag mal? In einem anderen Punkt in dieser Besprechung in Salzwedel wurde es auch schon großartig angesprochen. Es gibt ja jetzt neuerdings diese extrem tolle Autofirma namens Tesla, die sich doch gar nicht so weit von ihr befindet. Und wenn jetzt bald diese Autobahn zu Ende gebaut wird durch die Altmark, dann kann ja noch schneller das Lithium zu den Batterien in der Tesla-Fabrik gelangen. Ist das nicht toll? I'm on a train and I'm gonna tell you, maybe being fast is not what we wanna be after all. Good day!